Ja, nach der Kaffeepause, nach der Mittagspause begrüße ich Sie herzlich. Mein Name ist Asta von Otten. Ich bin Mitglied der Programmkommission und seit einem Jahr haben wir jetzt an dem Programm gestrickt, von dem Sie gemerkt haben, dass es hochinteressant ist, aber auch sehr überladen. Ich freue mich, dass das bisher alles so gut und konstruktiv geklappt hat. Ich entlasse Herrn Hocke jetzt, der uns über ein Jahr geduldig moderiert hat. Und jetzt zwar noch hier ist, aber ein bisschen sich vielleicht entspannen kann. Es geht in diesem Teil um Anforderungen an die Beteiligten. Wir haben drei Referate. Wir sind in der Reihenfolge, haben wir eine Veränderung vorgenommen, weil Professor Renn schon dann zum Flughafen rennen muss, ganz eilig und insofern anfängt in dem Block Anforderungen an die Beteiligten. Das ist ja das zentrale Thema. Und er beginnt gleich mit dem Teil Öffentlichkeitsbeteiligung und deren langfristige Institutionalisierung, was uns ja nun auch alle brennend interessiert. Professor Renn ist an der Universität von Stuttgart als Soziologe tätig und hat mir in der Mittagspause verraten, dass die Risikoforschung seine Herzensangelegenheit ist. Und so möchte ich ihn vorstellen. Er ist ein international anerkannter und bekannter Risikoforscher. Bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Anmoderation, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst einmal darf ich mich natürlich auch bedanken, dass ich hier die Gelegenheit habe, als Sozialwissenschaftler einige Aspekte zum Bereich des Verfahrens beizutragen. Nachdem ich heute Morgen hier zugehört habe, habe ich mich spontan entschlossen, keine Folien zu zeigen. Sie werden also die einzige Folie, die Sie hier sehen, diejenige ist, die mich ankündigt. Und ich werde auch versuchen, meinen Beitrag kurz, knapp und pointiert zu halten, um Ihnen die Gelegenheit zu geben, die Zeit, die ich hier zur Verfügung habe, dann auch zu nutzen, Nachfragen zu stellen oder Kommentare zu geben. Worum geht es, meine Damen und Herren? Ich hatte heute und gestern zum Teil den Eindruck, dass es immer wieder geht um die geologische Eignung eines Endlagers. Und ich denke, nachdem ich Ihnen zugehört habe, ist das wahrscheinlich das Geringste, worum es geht. Es geht sehr deutlich darum, wie können wir etwas, was, wie auch immer wir es bewerten mag, Politikentscheidungen der Vergangenheit waren, nämlich Kernenergie zu nutzen, in einer Form zu Ende bringen, dass es gleichzeitig sachlich richtig, gerecht und sozialverträglich ist. Das ist die Frage. Und ich möchte dazu als Sozialwissenschaftler ganz bewusst einige Anmerkungen machen, die aber sicherlich auch die naturwissenschaftlichen Fragen mit berühren. Ich wähle ganz bewusst den Ausgangspunkt Risiko. Denn mit Risiken verbinden wir drei wichtige Elemente, dass der Sachverhalt komplex ist, das heißt, dass es viele verschiedene Ursache-Wirkungsbeziehungen gibt, die ineinander verwoben sind und die oft schwer machen, genau Ursache, Wirkung, Folgen abzuschätzen. Dies führt zweitens zu einer erhöhten Unsicherheit. Und Unsicherheit heißt, dass wir in unserem Urteil nicht sicher sein können und diese Unsicherheit steigt noch, wenn wir über sehr lange Zeiträume reden und sie steigt quasi ins fast Unermessliche, wenn wir über 1 Million Jahre reden. Meine Damen und Herren, diese Unsicherheit ist nicht auflösbar. Das müssen wir uns einfach immer wieder klar machen. Es gibt kein Endlager ohne Risiko. Ohne Unsicherheit über das, was an späteren Folgen kommen mag. Wir mögen die reduzieren, wir mögen versuchen, sie zu minimieren, wir mögen versuchen, alle möglichen technischen Vorrichtungen zu machen. Aber letztendlich bleibt es auch ein Risiko, das heißt eine Unsicherheit darüber, dass etwas Negatives passieren kann und möglicherweise auch wird. Und der dritte Bereich ist den, ich mit dem Fremdwort Ambiguität oder Ambivalenz belege, auch darüber haben wir heute schon sehr viel gemerkt, nämlich dass die gleichen Zahlen, die gleichen naturwissenschaftlichen Ergebnisse, die gleichen Daten zu ganz unterschiedlichen Interpretationen einladen. Und es ist nicht so, dass die eine richtig und die andere falsch ist, sondern dass beide Interpretationen parallel gelten können. Das macht Pluralität aus Das wissen wir aus der Politik, wie schwierig es ist, mit Pluralität umzugehen, aber wir müssen damit leben. Was folgt aus diesen drei Elementen? Die erste Folgerung ist, niemand kann 100% sagen, ob irgendein Standort, geschweige denn Gorleben, geeignet ist. Auch wenn wir 30 parallel untersuchen würden, es wird niemals einen Standort geben, wo man sagen könnte, der ist 100% geeignet. Ich kann auch nicht mal 100% nachweisen, ob es nicht einen 31. Standort geben kann, der noch besser geeignet ist. Davon sollten wir uns entfernen, zu glauben, dass es einen 100% geeigneten Standort geben wird. Punkt 2. Wenn wir mehrere Standorte miteinander vergleichen, das ist ja mehrfach heute schon angeklungen, ich werde gleich auch sozusagen zum eigenen Lösungsvorschlag kommen, gibt es keine objektive Form der Abwägung. Sie können die Kriterien noch relativ objektiv bestimmen. Sie können auch messen, ob die Kriterien erfüllt sind oder nicht. Das können Sie alles wissenschaftlich machen. Ob aber das eine Kriterium mehr wert ist als das andere, ist eine Frage der Wertung. Und da stecken Werte drin. Das ist keine Sache der Fakten, sondern der Werte, die man hineinsetzt. Was ist einem wichtiger, das eine oder das andere? Und von daher ist es auch klar, jede Art von Abwägung setzt voraus, dass irgendjemand subjektive Gewichtungen einbringt. Und damit komme ich zum gewissen Punkt dann auch, wer sollte dies besser tun als diejenigen, die davon auch im schlimmsten Falle betroffen sind. Der dritte Punkt, der wichtig ist und der jetzt eher die Ausgangslage darstellt, jeder Standort, egal welcher, ob Sie nun Gorleben oder irgendeinen anderen nehmen, wenn er durch irgendein technisches Verfahren ausgewählt worden ist, nämlich geologische Eignung, wird die Bevölkerung Aufstand proben in Deutschland. Keiner glaubt doch wahrhaft, dass wenn wir jetzt ein neues Verfahren machen würden und 10 neue Verfahren aus dem Hut zaubern würden, dass die anderen 9 sagen, schön, das ist doch toll, dass ich gewählt worden bin. Wir werden in all diesen Verfahren Akzeptanzprobleme haben. In all diesen anderen Standorten. Es wäre naiv anzunehmen, dass die anderen Standorte oder nur dafür, dass es mehrere gäbe, es dann schon zu einer höheren Akzeptanzgewinn kommt. Und letzter Punkt, die Frage der Kooperationswilligkeit auch der großen zivilgesellschaftlichen Gruppen, die ja hier auch vertreten sind, der Umweltgruppen und anderen mehr, wird sehr stark davon abhängen, ob die Frage der Kernenergie neu aufgerollt wird. Denn es ist auch klar, alle die zivilgesellschaftlichen Gruppen, die gegen Kernenergie sind, werden so lange ein Endlager versuchen zu verhindern, wie die Frage einer weiteren Laufzeitverlängerung oder sogar eines Ausbaus der Kernenergie fortläuft. Wenn das ist, werden die sagen, das ist die Möglichkeit, der Hebel, mit dem wir überhaupt noch das verhindern können, weil da natürlich Personen mobilisierbar sind. Und wir wissen, dass in der Frage der Endlagerung weltweit ein hohes Mobilisierungspotenzial drinsteckt. Was bedeutet das, meine Damen und Herren? Das bedeutet letztendlich, dass wir in einem Dilemma gefangen sind, an dem wir heute auch wunderbar Zeuge waren. Das war hochritualisiert, was wir heute erlebt haben. Wenn jemand das mehrfach schon erlebt hat, vor 10 oder 15 Jahren, großartige neue Argumente kommen nicht. Es ist sozusagen das übliche strategische Manövrieren, um zu sehen, die einen, die Gorleben nicht wollen, können wir es noch weiter verzögern oder sogar neues Verfahren bringen. Die anderen wollen zum Schluss kommen und man prallt aufeinander. Es gibt aus meiner Sicht nur 4 Möglichkeiten, davon ist eine, die ich empfehlen würde. Die erste Möglichkeit ist Business as usual. Einfach zu hoffen, dass irgendwann mal eine Generation kommt, denen das nicht mehr so wichtig ist. Ja? Ich wage zu bezweifeln, dass das funktionieren wird, aber das ist quasi eine Möglichkeit. Ich habe leider Gottes den Eindruck, dass große Teile der Politik in dieser Hoffnung verfangen sind. Die nächste Legislaturperiode wird es schon bringen. Und da kommt die nächste und dann ist mal wieder die übernächste. Man hat ja lange Zeit, höchstens 1 Million Jahre und dann erledigen sich die Abfälle von selbst. Wie heißt das? Mutation, ja, das ist dann politische Mutation, Transmutation der Politik. Ja, der zweite, den ich auch nicht empfehlen würde, ist durchziehen. Zu sagen, wir machen jetzt einen Schlussstrich, Gorleben scheint geeignet zu sein, was nicht geeignet ist, machen wir irgendwie technisch. Die Leute haben halt Pech gehabt und wir ziehen es durch. Ob das klappt, ist eine Frage, aber der Substanzverlust an demokratischer Verantwortung aus meiner Sicht wäre dafür zu hoch. Ich glaube, das sollten wir nicht tun. Der dritte Weg, den ich auch nicht empfehlen würde, der auch ein möglicher Ausweg ist, ist Europäisierung. In der Hoffnung, dass irgendeiner der osteuropäischen Staaten sagt, das Geschäft lasse ich mir nicht entgehen, ich nehme den deutschen Abfall auf, ich werde dafür mit Milliarden entschädigt, weil Milliarden sind ja in der Zeit zurzeit sehr großzügig. Also in der Richtung könnten wir sicherlich sozusagen europäische Lösungen finden und wir haben unseren Abfall weg. Ja? Ich denke, das ist schon aus Gerechtigkeitsgründen problematisch. Es ist aber auch einfach problematisch, weil wir damit zeigen, wir können sozusagen mit den Folgen unserer eigenen Entscheidungen nicht mehr umgehen. Ja? Das ist ein Armutszeugnis, meine Damen und Herren. Und damit komme ich zu meinem letzten Möglichkeit der Strategie. Das ist, wir brauchen einen Neuanfang. Punkt. Man muss irgendwann mal sagen, 30 Jahre Geschichte, ja, die müssen wir aufarbeiten, da müssen wir auch lernen. Wir brauchen einen Neuanfang. Und wie musste der aussehen? Ja, es geht nicht anders, wir brauchen mehrere Standorte, aber aus dem Bereich, dass wir nicht alle Standorte auf hundertprozentige Eignung hin orientieren können, müssen wir auch akzeptieren, was in anderen Ländern, in Schweden, in Finnland, in den USA durchaus inzwischen gängig ist, dass man Sicherheit auch technisch herstellen kann. Dann ist erstens die Zahl der Standorte größer. Zweitens werden wir nicht die Standorte bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag testen müssen. Nicht die Illusion, man könnte den besten geologischen Standort finden, führt uns dazu, dass wir jahrzehntelang bohren und bohren und bohren und bohren. Irgendwas werden wir immer finden, das ist negativ. Ja, ist doch klar. Und dann heißt ja, da können wir vielleicht auch einen anderen Standort finden. Das wird sich alles sozusagen in der großen Illusion niederschlagen. Wir müssen sehen, welche wären potenziell geeignet. Und dort, wo Defizite sind, das sind die sich auch technisch ausschalten. Das ist bei vielen anderen Dingen auch der Fall. Sonst geht es darum, sozusagen den zu bestrafen, der zufälligerweise, ich sag mal, den größten Salz unter dem Boden hat. Zweiter Punkt ist, wir brauchen dann einen nationalen Konsens, der Kriterien festlegt, nach welchen Kriterien man dann innerhalb dieser möglichen Standorte eine Auswahl treffen kann. Das sollte möglichst nicht auf der regionalen Ebene passieren, weil natürlich die Region verständlicherweise die Kriterien wählen wird, bei denen ihr eigener Standort rausfällt. Ja, ist ja klar. Also hier brauchen wir ein bisschen, ja, da ist halt dann Folianzdenken natürlich da. Hier brauchen wir sozusagen einen nationalen Konsens unter Einbezug der zivilgesellschaftlichen Gruppen. Und zwar blind, wie Rawls das gesagt hat, ich weiß nicht, welcher der Standort ist. Der dritte Schritt wäre, dass wir einen Suchprozess dann durchführen nach diesen Kriterien, möglichst geeignete Standorte, nicht wahrscheinlich geeignet, also möglichst geeignete Standorte rauswählen, also möglichst viele haben. Und dann käme der fünfte Schritt, der ideale Schritt wäre, wenn diese Standorte die Möglichkeit hätten zu sagen, wir wollen dabei bleiben oder nicht. Ich denke, in Deutschland wird das sehr schwierig sein unter den jetzigen Stigmatisierungsbedingungen. In Schweden, in Finnland, in Kanada, in den mittelradioaktiven Abfalllagern in den USA hat das geklappt. Man hat gesagt, 30, 40 Standorte wären theoretisch möglich. Wer von euch ist sozusagen willens, in ein solches Verfahren einzusteigen? Natürlich muss man auf der anderen Seite was da drauflegen. Es wurde mehrfach gesagt, Abwägung. Ja, Abwägung heißt, ich muss einen Nutzen haben und ich muss ein Risiko haben. Wenn auf der Nutzenseite nichts liegt, dann wäge ich immer Nein ab. Ist doch klar. Also ich muss auf der Nutzenseite was haben, das kann nicht nur Geld sein, man will ja nicht Risiko mit Geld aufwiegen, es muss irgendetwas sein, AKN hat ja da eine Reihe auch von guten Vorschlägen gemacht, wo ich sagen würde, naja, also das Risiko, das ist da, die Unsicherheit ist da, wir wissen auf der anderen Seite, irgendjemand muss es nehmen, das radioaktive Abfall ist da, wir können ja nicht einfach wegzaubern. Und dafür wollen wir auch von der Gesellschaft entsprechend eine Entschädigung, Kompensation, irgendetwas bekommen, dafür, dass wir hier freiwillig etwas aufnehmen, was die Gesellschaft erzeugt hat. Das wäre meines Erachtens der Weg. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. In anderen Ländern hat das geklappt. Vielleicht mit der Form, dass man sicher sein kann, dass man zum Schluss noch ein Veto einlegen kann. Dass man sagen kann, ich lasse mich auf den Prozess mal ein, aber ich kann ganz zum Schluss noch sagen, nein. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Dann käme der nächste Schritt, wir haben das nicht bei nuklearen Abfällen, aber in der Schweiz mit industriellen Abfällen, aber auch mit ganz normalen Hausabfällen gemacht. Aus jedem Standort eine Gruppe, vielleicht zufällig ziehen, wie auch immer, 10, 20, 25 Personen, die aufteilen in Kommissionen, und zwar paritätisch. Jeder Ort ist in der gleichen Zahl vertreten. regionale Lösung finden und dann sagen, ich gewichte diese Kriterien, ohne dass ich weiß, wie die Standortprüfung ausfallen wird. Auch das ist mit der Blindheit sehr gut. Also welche Kriterien soll ich wie gewichten? Dann kämen die Ergebnisse rein und dann muss ich diese Gewichtung auch durchführen und dann wäre es eben sinnvoll, dass diese Gremien sagen, wer von uns 30 Standorten ist denn jetzt objektiv? Objektiv heißt jetzt nach unseren subjektiven gemeinsamen Gewichtungen und auf der Basis der wissenschaftlichen Untersuchung der Besten. Das wäre sozusagen der ideale Weg und dann, wenn ich selber sage, ich bin mit diesem Verfahren einverstanden, muss ich letztendlich auch damit einverstanden sein, dass es mich treffen kann. Ja, das ist natürlich die Voraussetzung. Ich kann nur sagen, wir haben dieses Verfahren, das ist nicht nur eine Theorie, mehrfach, ich habe es in den USA angewandt, ich habe es in der Schweiz angewandt, ich habe es in Nordschwarzwald angewandt, das funktioniert. Und die Personen, die sich bereit erklärt haben, die wir gezogen haben aus den Orten, waren dieser Aufgabe sehr wohl gewachsen und sind auch in der Regel zum Konsens gekommen. Wir haben ein Problem gehabt, das sage ich ganz deutlich, dass dieser Konsens von der Politik nicht übernommen wurde. Ja, auch das ist, ich kann Ihnen ein Beispiel aus dem Nordschwarzwald sagen, da ging es um eine Verbrennungsanlage. Die Bürger haben sich entschieden, diese Verbrennungsanlage in der Mitte der größten Stadt, nämlich Pforzheim, zu bauen. Und haben gesagt, aus drei Gründen. Der erste Grund ist, dort wird auch der meiste Abfall erzeugt. Es ist nur gerecht, dass er dort auch verbrannt wird. Zweite war, hier können wir auch den Strom bzw. die Wärme nutzen. Und der dritte war, das ist 100 Meter vom Bürgermeister weg. Der wird schon dafür sorgen, dass da nichts Schlimmes rauskommt. Ja? Also, das waren die drei Gründe dafür. War doch sehr einleuchtend. Ja, ich fand das eine ganz tolle Ergründung. Von allen Bürgern, auch den Pforzheimer Bürgern, wurde das akzeptiert. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Wir brauchen eine Verfahrensgerechtigkeit. Dann sehe ich auch die Möglichkeit, das zu machen. Ich darf schließen damit, dass ich denke, dass wir für so eine Art von schrittweiser Form eine Organisation brauchen, die einerseits glaubwürdig, die zweitens, das Wort ist hier schon überstrapaziert worden, aber es ist wichtig, transparent und drittens, ja, paritätisch ist. Wir brauchen eine Organisation, die eine solche Verfahren auf den Weg gibt, bei dem alle Beteiligten sagen, die sind fair. Da sitzen im Aufsichtsrat, das Wort darf man heute nicht mehr nutzen, aber in dem Bereich, der das kontrolliert, da sitzen auch die zivilgesellschaftlichen Gruppen drin, da sitzen auch die Kritiker drin. Ja, ganz wichtig, denn auch die haben ja viel beizutragen. Und diese überwachen, dass die Form der Beteiligung, die Form auch der Institutionalisierung, das war ja das Wort, was eben gewählt wurde, also dieser Prozess der Kriterienentwicklung, der Kriteriengewichtung, der sich Selbstverpflichtung und der Beteiligung der Bürger aus den betroffenen Orten fair, kompetent und ohne Einmischung von außen passiert. Dann gebe ich dem Ganzen noch eine Chance. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Wir haben später in den Arbeitsgruppen ausführlich Zeit, über diese Themen noch weiter zu sprechen. Aber ich möchte Sie bitten, die Gelegenheit zu nutzen, jetzt noch Fragen und auch kurze Statements abzugeben. Und vielen Dank nochmal für Ihren lebendigen, belebenden Vortrag. Gleich da hinten ist eine Wortmeldung. Bitte das Mikrofon.
Herrin, sehe ich das richtig, dass Sie eigentlich dafür plädiert haben, die Ergebnisse des AKN umzusetzen, mit noch ein paar sehr schlauen Verfahrensvorstellungen, die Sie geäußert haben. Aber im Grunde wäre das doch etwa ein Anknüpfen an den Stand von 2002. Wie heißt der
nochmal? Hier war eine Wortmeldung.
Ja, mein Name ist Ralf Grupp, kann ich hören? Ich möchte nochmal auf das internationale Endlager zu sprechen kommen. Wir sind ja in der Situation, dass wir hier in Europa in einer der dichtest besiedelsten Weltregionen leben. Und wir haben gleichzeitig hier viele kleine Staaten nebeneinander, die alle jetzt ihr eigenes Endlager machen wollen. Teilweise dann Informationen, geologische Informationen, die vielleicht suboptimal sind und deswegen auch mit einem größeren Risiko behaftet sind. Sie können ein Endlager nicht mit einer Müllverbrennungsanlage vergleichen, weil wir hier um Millionen Jahre reden, nicht um 30, 40 Jahre. Vor diesem Hintergrund denke ich, sollte man doch einmal überlegen, ob nicht ein internationales Endlager mehr Sinn macht. Man könnte sich eine Weltregion aussuchen, die nicht besiedelt ist, die vielleicht schon durch Kernwaffentests nuklear verseucht ist, und könnte dort überlegen, unter internationaler Aufsicht, beispielsweise so wie Antarktika verwaltet wird oder so, ein Endlager einzurichten. Ich finde es, in diesem Zusammenhang finde ich die moralischen Argumente eigentlich nicht wirklich treffend, weil es ist genauso unfair, unseren Enkeln zuzumuten, ein Endlager in ihrer Nähe zu haben, wie irgendwelchen anderen Völkern vielleicht, obwohl, ich habe ja gesagt, in möglichst unbesiedelte Gebiete sollte man gehen. Ja. Ich denke, auf dieser Schiene sollte man zumindest auch nochmal überlegen, ob es da eine alternative Möglichkeit geben könnte.
Ja, wenn ich ganz kurz da... Bitte gleich. Ich könnte mich dafür erwärmen, dass man sagt, wir wollen hier eine europäische Lösung finden und alle Staaten müssen ein oder zwei Standorte mit in die Diskussion einbringen, aber dann auch Deutschland. Also es kann nicht sein, dass wir sagen, wir Deutschen wollen das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und es ist auch ein bisschen zynisch bei den Gebieten, die dünn besiedelt sind. Das haben wir immer wieder gemerkt, dass sie sagen, wir werden dafür bestraft, ja, dass wir im Prinzip ja gar nicht diesen Konsum haben. Und jetzt sollen wir sozusagen das Risiko der Industriegesellschaft tragen. Vor allem, wenn es an die Entwicklungsländer geht, würde ich große Bedenken haben. Also da habe ich wirklich moralische Bedenken, das sage ich ganz offen. Eine Europäisierung in dem Sinne, dass man sagt, wir wollen den europäischen besten Standort finden, ja, unter gleichen Industrieländern. Also wenn es nicht ein Dumping ist, Geld gegen Risiko, in dem Sinne, dass ich sage, die können gar nicht anders, als dass sie unseren Abfall nehmen, darüber könnte man reden. Aber dann wäre auch ein deutscher oder zwei deutsche Standorte zu benennen. Dann müssten wir auch sagen, dann würden wir auch ehrlich zu uns selber sein und sagen, wir könnten ja auch von der europäischen Lösung betroffen sein. Wenn wir sagen, wir würden auch den Abfall der anderen aufnehmen, wenn wir, sagen wir, das bestgeeignete Standortgewinde hätten, dann ja, aber sonst nicht.
Vielen Dank, Heinz Mittal.
Ja, kurze Frage. Von den vier Wegen, kann sie die ersten beiden sozusagen, also Business as usual, einfach ignorieren oder mit Gewalt durchsetzen, abgelehnt? Können Sie eine kurze Perspektive geben, was führt denn dazu, wenn man diese beiden Wege bestreitet?
Gut, vieles können Sie sich wahrscheinlich ausmalen, ja. Also Punkt 1, Business as usual, ich habe es ja auch ein bisschen, sagen, fast ins Lächerliche gezogen, dann kann man auch 1 Million Jahre machen und dann ist es vorbei. Ich glaube einfach, dass dieses von einer Generation, also von einer Legislaturperiode auf der anderen, dazu führt, dass die Zwischenlager, die wir heute haben, sukzessiv zu entlagern werden. Ja, irgendwann wird man dann mal sagen, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. Und ob das sozusagen gerecht ist gegenüber denjenigen, die Zwischenlager haben, ist auch nochmal eine Frage, denn die sind ja unter anderen Gesichtspunkten angetreten, abgesehen davon, dass es suboptimal ist, die bereits als Endlager anzusehen. Also ich glaube, da kommen wir auch in ein Gerechtigkeitsproblem rein. Das Durchsetzen widerstrebt mir als, sagen wir mal, politisch-demokratischer Mensch, weil ich den Eindruck habe, dass eine solche Durchsetzungsstrategie immer mit einem Substanzverlust an grunddemokratischen Systemvertrauen eingeht. Und das brauchen wir.
Gut,
Kurt
Hartog. Ja, ich habe Sie auch geschrieben und Herr Liebermann auch und dann nachher der Herr mit der Brille nach Herrn Liebermann.
Herr Professor Renn, ich möchte da mal direkt anknüpfen an dem, was Sie zuletzt gesagt haben, dieses Grundvertrauen. Können Sie sich vorstellen, nach all dem, was Sie jetzt gesagt haben, dass es möglich ist, neu zu beginnen und beispielsweise in Lichodanmerk bei der Bevölkerung, die das 31 Jahre lang ertragen hat und eben kein Grundvertrauen mehr hat, dass diese Bevölkerung bereit ist, sich auf so einen Prozess neu einzulassen?
Das ist eine schwierige Frage deshalb, weil sie natürlich deutlich machen würde, dass man sagt, 30 Jahre lang mit einem nicht guten Prozess gelebt zu haben, ist dann ein Grund dafür, nicht mehr betroffen sein zu dürfen. Das würde ich auch als problematisch empfinden. Also stellen Sie sich mal vor, es käme tatsächlich raus, dass aus den vergleichenden Untersuchungen Gorleben aus vielen Kriterien immer noch das Beste wäre, mit einer subjektiven Gewichtung. Dann würde ich es als problematisch empfinden, dass man sagt, weil die 30 Jahre lang gelitten haben, das gebe ich Ihnen, ja, das nehme ich an, dürfen sie dann nicht mehr in der Auswahl sein. Ich würde aber voraussetzen, dass Gorleben nicht in einer privilegierten Situation, also privilegiert im Sinne, darauf muss es rauslaufen. Ja, das darf es nicht sein. Naja, die Frage ist jetzt, ich hatte es ja gesagt, wenn wir es in Deutschland schaffen würden, was ich nicht weiß, unter den Bedingungen, dass die Kriterien sozusagen auch im breiten gesellschaftlichen Konsens festgelegt worden sind. Zweitens, dass das Verfahren als fair und sinnvoll angesehen wird. Dass wenn dann Gemeinden tatsächlich sich freiwillig wählen lassen würden oder sich freiwillig in diese Liste aufnehmen würden, wäre das für mich das ideale Verfahren. Und wenn dann Gorleben sagt, nein, okay. Wenn aber dann niemand ist, und da müssen wir einen Moment davon ausgehen, dann muss natürlich in irgendeinem Staatsinteresse gesagt werden, dann müssen diejenigen, die in der Tat technisch geeignet sind, leider Gottes sozusagen die gesamte Staatsräson in ein solches Verfahren eingebracht werden. Wir müssen aber dafür garantieren, dass es dann fair abläuft. Ja, denn, ich sag mal, das geht ja nicht von selber weg. Also wenn ich dazu komme, dass die 30, nehmen wir an, wir hätten 30, sagen, wir wollen uns alle nicht, ja, dann haben wir nur die Möglichkeit, entweder das nach draußen zu nehmen, und das ist für mich die schlechtere Lösung, oder aber, dass irgendeiner dann mal sagt, dann machen wir es mit Gewalt irgendwie. Ja, das wäre aus meiner Sicht dann, und die Alternativen möchte ich nicht.
Gut, ich habe die Rednerliste jetzt geschlossen. Ulrike, ich nehme dich noch als allerletzte, wenn die anderen sich kurz fassen, dann kommst du doch dran. Sie sind gleich dran, aber erst noch Ulrike Sprössel, bitte.
Ja, mein Name ist Ulrike Sprössel, ich bin aus der Region Lüchow-Dannenberg und vertrete eigentlich auch die Gewerkschaftsbasis in Niedersachsen, bei Sachsen-Anhalt. Herr Professor Renn, ich habe eine Frage, die ich vielleicht auch in einen Appell verbinden möchte, nämlich wir alle, unsere ganze Gesellschaft, ich einschließlich, haben fast 40 Jahre lang den Nutzen aus dieser Technik gezogen. Wir alle, der eine mit der elektrischen Zahnbürste, der andere mit der Maschine, egal wie, wir haben diesen Nutzen gezogen. Und mein Appell ist, egal wer hier sitzt, jeder sollte für sich selber mal nachdenken, inwieweit er die Verantwortung mitträgt, die wir zukünftigen Generationen aufladen. Was halten Sie davon?
Ich kann Ihnen da nur 100% zustimmen. Also egal wie man zur Kernenergie steht, jeder von uns hat Strom genutzt, jeder von uns hat sozusagen an dem Konsumleben teilgenommen, hat dann auch sozusagen an den Nutzenerscheinungen mit davon profitiert. Also da sind wir völlig d'accord. Das heißt, es gibt eine individuelle wie gesellschaftliche Verantwortung, die wir auf uns geladen haben. Nur die Verantwortung muss fair verteilt sein. Darauf kommt es mir an. Es muss eine faire Lösung geben, dass das, was wir nun, wie auch immer wir es bewerten machen, aber wir haben das ja unserer und der nächsten Generation hinterlassen, der radioaktive Abfall ist ja da. Ist ja nicht so, als ob wir sozusagen, es ist nicht eine virtuelle Realität wie unsere Zertifikate, mit denen wir uns im Moment rumstreiten, sondern es ist ein reales, es ist, liegt da. Das heißt, wir brauchen hier eine faire Lösung, die deutlich macht, ja, es muss jemand die Verantwortung dafür übernehmen. Das ist, kann nur jeder Einzelne in der Gesamtgesellschaft, aber dann muss es fair verteilt sein. Wir brauchen ein wirklich faires Verfahren.
Okay, vielen Dank, die Dame mit der Brille. Die Landesverband Niedersachsen. Können Sie das nochmal wiederholen? Renate Backhaus, BUND, Landesverband Niedersachsen. Ich habe zwei Fragen. Was Sie gesagt haben zum Thema Neuanfang, ich glaube auch in der Tat, dass wir ohne einen Neuanfang nicht weiterkommen, die Fragen dazu. Neuanfang bei weiterem Betrieb von Atomkraftwerken, wie schätzen Sie die Möglichkeiten eines Neuanfanges überhaupt ein? Und wir haben ja schon gehört, das, was Sie vorgeschlagen haben, ist im Prinzip das vom AKN. Was mich nachdenklich gemacht hat, ist, es sei denn, ich habe es falsch verstanden, Sie haben gesagt, Sicherheit kann man technisch herstellen. Das finde ich ein bisschen sehr schwierig. Können Sie das mal präzisieren, wie Sie das meinen? Weil das würde ja mal ganz platt gesagt bedeuten, nehmen wir halt Gorleben, die Sicherheit stellen wir schon technisch her. Und ich glaube nicht, dass Sie das gemeint haben.
Gut, ich fange mit dem Letzten an. Was ich zum Ausdruck bringen will, ist, dass in vielen Ländern, in denen man versucht hat, einen Standort zu finden, der aus rein geologischen Gründen, sondern aus Naturgründen am ehesten geeignet ist,
man am häufigsten große Probleme gehabt hat, weil die eigentliche Natureignungsfähigkeit ist ja ebenfalls nicht gerecht verteilt. Also der eine hat Glück, der andere hat Pech. Das Zweite ist, ich kann nicht alle Standorte parallel betrachten, wo tatsächlich von der Natur aus der beste Standort sein wird. Da wird es immer noch einen geben, den ich nicht betrachtet habe. Das heißt, das wird eine Endlosschleife. Und der dritte Punkt ist, wir können, was das Endlager anbetrifft, bestimmte Defizite eines Endlagers, und das hat jetzt mit Gorleben gar nichts zu tun, das gilt für jeden, auch durch technische Maßnahmen verbessern. Das müssen wir auch. Das Problem ist, und das, da würde ich Ihnen, vielleicht war das jetzt die Intention der Frage, es wird nie möglich sein, die Sicherheit so zu verbessern, dass wir sagen können, dieses Endlager ist 100% sicher für die nächsten 1 Million Jahre. Das wird man nie sagen können und wir müssen einfach damit leben, dass diese 100%ige Sicherheit nie gegeben ist. Wir können so nah rankommen, wie wir wollen, da wir aber eine Kombination durchaus von Technik und Natur in Gemeinschaft notwendig. Das haben wir auch bei unserem Partizipationsverfahren gemerkt, dass oft ein Standort gewählt worden ist, der nicht unbedingt aus der Natursicht der beste gewesen ist, aus der Sicht der Geologie, sondern derjenige, der auch aus sozialen oder anderen Gründen der beste war und wo man dann ein Stück weit, ich sage mal, technisch hat nachbessern müssen.
Gut, ich muss jetzt auch ein bisschen auf die Zeit drücken, der Herr dort hinten, der das Mikro schon hat und dann...
Herrin, ich wollte Sie mal fragen, ich meine, Sie sprechen über Risiken, über soziale Probleme und was man tun kann. Wie definieren Sie denn einen Schaden oder ein Risiko? Bekanntlich ist es ja Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenhöhe. Ja. Da sind wir uns einig. Ja. Wie würden Sie denn nur Gorleben einschätzen? Nach allem, was wir gehört haben hier, mit allen Sicherheiten, die eingebaut werden, mit aller Sorgfalt. Ich kann nur eins sagen, die Frage kommt gleich. Ich kann nur eins sagen, wie Sie, wenn wir das Moratorium nicht gehabt hätten. Denn die Messergebnisse, die vorliegen, sind schon aussagekräftig, dass Gorleben Endlager häufig ist. Und wenn das noch dazu käme, wären wir schon viel weiter. So, was sagen Sie zu dem Risiko jetzt überhaupt über ein Endlager? Das ganze Leben ist ein Risiko, das wissen wir. Wir haben überall Probleme, Maschinen, Dampfwerkzeuge, alles. Wie definieren Sie den Schaden in einem Endlager?
Ja, das ist relativ einfach zu beantworten. Der Schaden ist einfach, dass radioaktive Substanzen in die Biosphäre gelangen. Also sei es über Grundwasser, das wahrscheinlich der Fall, der man am ehesten betrachten muss. Ob es dann zu Gesundheitsschäden kommt, können wir ja in der Form nicht voraussagen, weil wir über extrem lange Zeiträume hier reden. Ja, wir wissen ja auch nicht, ob in 200.000 Jahren die Menschen die medizinischen Möglichkeiten haben, die wir heute haben, oder auch nicht. Da sind wir völlig unsicher. Ja, der Prognosezeitraum, das ist das Interessante an Risiko. Ich weiß ganz genau, sagen, wann die Sonne aufhört zu scheinen, in 4,8 Milliarden Jahre. Also die Prognose kann ich mit großer Sicherheit machen. Die Geologie hat sehr große Prognosezeiträume, haben wir eben auch gehört. Wenn ich aber daran denke, wie Regierungen oder ganze Gesellschaften sich verändern können, dann sind unsere Prognosezeiträume sehr gering. Und wenn ich an die Börse denke, sind es vielleicht ein Tag. Das heißt, die Risiken verändern sich je nachdem, welche Dimension ich aufnehme. Und die Bedingungen, die zu einem auch physischen Risiko führen, sind natürlich davon abhängig, wie Menschen sich dann in dieser Zeit in der Region verhalten werden. Darüber kann ich im Moment nur spekulieren. Ich gebe Ihnen aber recht, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer großen Katastrophe kommt, würde ich auch als sehr gering einstufen, aus allen den Überlegungen, die wir gehabt haben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es akzeptabel ist. Wir müssen immer abwägen. Es steht ja immer Nutzen und Risiko gegenüber.
Weiter dazu in den Arbeitsgruppen. Jetzt haben Sie mal noch bitte ganz kurz. Miriam Staute noch, Robert Jaude-Sandhoff und dann ist...
Danke. Herr Professor Renn, ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf das, was Sie vorhin zu einer möglichen europäischen Lösung gesagt haben. Sie haben gesagt, wenn eine europäische Lösung, dann müssten wir uns als Deutschland da mit einbringen und mussten selbst zwei Standorte ins Gespräch bringen. Da bin ich nicht ganz mit einverstanden, weil ich finde, wir müssten, wenn es zu so einer Lösung kommt, dann noch einen Schritt weiter zurückgehen, nämlich dass wir dann auf europäischer Ebene auch die Kriterien für einen möglichen Standort überhaupt erst aussuchen. Ich habe heute Morgen mit großem Interesse die drei Vorträge der Herren aus der Schweiz, Frankreich und Italien gehört. Bei aller Unterschiedlichkeit waren doch zwei Dinge gemeinsam bei allen. Nämlich erstens, dass die alle mit ihren Verfahren, die sie vor 10, 20, 30 Jahren eingeleitet haben, gescheitert sind. und dass Sie neue Verfahren jetzt ersonnen haben, die alle darauf beruhen, dass in wesentlichem Maße die Öffentlichkeit, die Betroffene, beteiligt wird, schon an der Kriterien und an der Standortauswahl. Und ich denke, da müssen wir ansetzen, in gleicher Weise entweder auf nationaler Ebene in Deutschland oder aber, wenn es auf europäischer Ebene sein soll, dann auch da nochmal von vorne anfangen. So kann das nur gehen, aber nicht indem jetzt zwei Standorte von uns vorgeschlagen werden, dann sind wir nämlich an der gleichen Stelle, wie wir schon mal vor 30 Jahren waren. Es wird ein Standort vorgeschlagen und dort gibt es nur Aufstand.
Ja. Ganz klar, ich stimme Ihnen 100% zu, wenn ich sage, zwei Standorte schlagen wir vor, würde bedeuten, Deutschland kann dich nicht aus diesem Prozess einfach raushalten und sagen, wir haben Geld und jemand anders muss es übernehmen. Ich hatte ja in meinem Ablaufdiagramm sehr deutlich gemacht, es muss zunächst einmal ein Konsens über die Kriterien stattfinden, über den Prozess der weiteren Auswahl und die Art, wie dann die Beteiligung auch wirklich strukturell ausgefüllt wird. Das gilt natürlich auch für den europäischen Rahmen. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Insofern, d'accord.
So, Dankeschön, Frau Bertholz-Bandorf. Darf ich Sie auch um ganz kurze Frage bitten und um eine kurze Antwort, und Miriam Staub zusammen. In der derzeitigen Diskussion wird zum Teil gefordert, dass man Kriterien entwickeln müsste. Sie haben nun dankenswerterweise sehr offen gesagt, dass aus dem bloßen Vorhandensein von Kriterien noch nicht zwangsläufig eine bestimmte etwa Standortentscheidung folgen würde, sondern dass es ganz entscheidend auf die Gewichtung ankommt. Nun meine Frage, halten Sie es dann nicht auch in gewissem Maße für eine Illusion zu meinen, man könne durch solche Verabredungen tatsächlich zu einem eindeutigen Ergebnis, sprich zu einer Festlegung kommen, zumal jeder, das haben Sie an anderer Stelle Ihrer Ausführungen gesagt, zum Schluss ja doch sagen kann, ach nee, ich hätte es ja doch nicht so gerne, und zumal nach einem gewissen Zeitablauf auch die Notwendigkeit, Kriterien und ihre Gewichtung zu verschieben, entstanden sein könnte. Also Frage, macht man sich nicht vielleicht doch auch aus dem Sektor, so vernünftig das klingt, Illusionen?
Ja, ich kann Ihnen Ihre Zweifel nicht zerstreuen. Ich kann nur sagen, ich habe mit diesen Verfahren, da jetzt doch seit 20, 30 Jahren, relativ viele Erfahrungen gemacht, auch in vielen Ländern. Die Bereitschaft von Bürger und Bürgerinnen, bei fairen Verfahren auch ein Risiko in Kauf zu nehmen, ist, glaube ich, höher als wir denken. Und ich habe es besonders gemerkt, wenn wir tatsächlich nach Zufallsauswahl gearbeitet haben, aus jedem Ort, weiß ich was, Leute rausgezogen haben, also nicht diejenigen, die schon festgelegt waren. Und dass die gesehen haben, wenn die Notwendigkeit war, ja, wir brauchen einen Standort, das geht nicht anders, dann wollen wir auch den wählen, der aus unserer Sicht nach unseren Kriterien, nach unseren Gewichtungen am besten ist, und dazu stehen wir auch. Ob das hier klappt, weiß ich nicht. Ich sage das ganz offen, nur jede Alternative klappt es recht nicht.
Vielen Dank. Als letztes Miriam Staute noch und dann kommen wir zu dem nächsten
Podcast. Ja, Miriam Staute, Bündnis 90 Die Grünen. Ich fand Ihre Ausführungen sehr gut und nachvollziehbar. Ich möchte es aber beim Punkt Vorleben doch nochmal nachhaken, denn wenn ich mir das richtig notiert habe, haben Sie gesagt, wir brauchen bei der Erstellung der Kriterien eine Blindheit. Solange Vorleben aber im Topf bleibt, und wir werden morgen ja noch über die Sicherheitskriterien wahrscheinlich kontrovers diskutieren, solange Vorleben im Topf bleibt, haben wir diese Blindheit, die Sie selber gefordert haben, doch gar nicht.
Das kann auch sehr vorteilhaft für Gorleben sein. Wenn Sie einen nationalen Konsens über Kriterien haben und wenn Sie wirklich da auch die großen Gruppen wie, ich sag mal, BUND oder auch Greenpeace oder andere auch mit dabei haben wollen, wenn Sie daran mitwirken wollen, werden die sicherlich im Sinne ihrer Klientel auch dafür sorgen, dass die Kriterien nicht besonders stark für Gorleben sprechen. Also ich denke, in dem Moment kann nach beiden Seiten gehen. Es werden Leute geben, die Kriterien gerne so hätten, dass Gorleben rauskommt. Es gibt Leute, die das dagegen haben. Und dann ist es ein Stück weit des Prozesses darüber, ja, ich meine, man ist ja nicht blöd. Also in dem Moment wird es ja schon deutlich. Also ich sag mal, wenn ich sage, das Obergestein spielt keine Rolle, ja, dann kann ich sagen, das ist ja ganz klar, für Gorleben, ja, weil dann, wenn das Kriterium rausfällt, dann spricht es eher für Gorleben. Wenn ich umgekehrt aber sage, ich nehme auf die Akzeptanz der Bevölkerung auch als ein wichtiges Kriterium, dann ist klar, dass man sagen wird, naja, bei Gorleben ist, sagen wir, die Bevölkerung in Gorleben selber tritt, brauchen wir uns nicht drüber zu streiten, die Mehrheit dagegen. Also von daher weiß ich nicht, ob das unbedingt ganz schlecht ist für Gorleben. Natürlich ist es ein Problem, dass wir schon jetzt eins haben. Ja, da gebe ich Ihnen recht, das wäre schöner gewesen, hätte von vornherein gehabt. Aber jetzt deshalb Gorleben auszuschließen, das ist auch unfair. Also da kommen wir dann auch wieder in Probleme rein. Ja, also es ist eine verfahrene Situation. Und jetzt das Beste daraus zu machen, ist aus meiner Sicht eine Prozedur zu finden, die auch überwacht wird.
Das, glaube ich, war ein wunderbares Schlusswort, eine verfahrene Situation und wir müssen das Beste daraus machen. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei Ihnen, wünschen Ihnen guten Flug und dass Sie so kurzfristig, also so in einem engen Zeitplan auch kommen konnten. Wiedersehen, vielen Dank. Ja. Ja, ich möchte jetzt Professor Armin Grunwald bitten, das Thema, was er sich gestellt hat oder wir ihm gestellt haben, kann man eigentlich eher sagen, sind die ethischen Anforderungen bei der Endlagerung radioaktiver Abfälle. Gleich sage ich dazu, das wird natürlich in der Arbeitsgruppe 2 und 3 nachher sehr ausführlich diskutiert werden können. Das ist ein Thema, was wir auch in der Programmkommission und in anderen Gruppen auch immer sehr, sehr kontrovers, lebhaft diskutiert haben. Deswegen freue ich mich besonders, dass Sie als Professor der Philosophie, was er mir auch in der Mittagspause verraten hat, dass es seine Herzensangelegenheit ist, die Philosophie, Professor der Philosophie an der Universität Karlsruhe, das ist eins seiner Standbeine, außerdem ist er auch Physiker, und Leiter der ITAS, des Instituts für Technikfolgeabschätzung in Karlsruhe und außerdem noch Leiter der, sagen Sie selbst, der Bundestags, wissen Sie, können Sie ein Mikrofon geben, dann kann er diesen letzten, finde ich, doch recht interessanten Auftrag, den er hat, selber vorstellen und dann...
Büro für Technikfolgeabschätzung beim Deutschen Bundestag.
Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank für die Einführung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was soll jetzt ein Philosoph noch sagen? Ich habe mich das auch schon gefragt, als ich angefragt worden bin. Nun, dann konnte ich nicht Nein sagen. Jetzt, seit den Erlebnissen von gestern Abend, frage ich mich erst noch ein bisschen mehr, was ich hier noch beitragen kann. Ich werde es aber versuchen. Ich werde wie Herr Renn auf meinen Foliensatz weitgehend verzichten. Ich denke, man kann es besser zuspitzen, wenn man vielleicht nicht die vielen Ablenkungen hat durch die vielen Stichworte auf den Folien. Und fange sozusagen direkt an. Ethische Anforderungen bei der Endlagerung nuklearer Abfälle. Ja, was heißt hier Ethik? Das ist die erste Frage, die sich stellt. Wir haben hier offensichtlich einen politischen, einen hochpolitisierten Konflikt. Was hat hier die Ethik zu tun? Ist es nicht etwas, was zwischen, sagen wir mal, politischen Kräften mit geowissenschaftlichem und technischem Fachverstand im Hintergrund abzuhandeln wäre? Was kann hier die Ethik beitragen? Es hängt davon ab, was man unter Ethik versteht. Ich unterscheide stark zwischen Moral und Ethik. Ethik ist für mich eine Reflexion auf die Handlungsorientierungen, denen wir so folgen. Und der Ort, immer dann, wenn Ethik gefragt ist, ist für mich der Konflikt. Immer wo es einen Konflikt gibt, wo wir vermuten können, dass normative Überzeugungen, Werte, Normen im Hintergrund die Ursache für den Konflikt sind, dann ist Ethik gefragt, nämlich zu reflektieren darauf, welchen Normen und Wertvorstellungen wir denn in Konfliktfällen folgen würden und welchen vielleicht nicht. Also eine Reflexion. Jürgen Habermas hat unterschieden zwischen der Handlungsebene, auf der wir uns sozusagen im normalen Leben befinden, wo wir unsere Entscheidungen treffen, wo wir miteinander reden und unsere Positionen austauschen, wo wir verhandeln, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben zwischen der Diskursebene, die wir immer dann nutzen, wenn es auf der Handlungsebene nicht mehr funktioniert. Weil ein Konflikt vorliegt, dessen Relevanz, dessen Dramatik, dessen Unlösbarkeit so hart zu sein scheint, dass wir auf der Handlungsebene nicht mehr weiterkommen. Und wenn ich so an gestern Abend denke, habe ich stark den Eindruck, hier liegt ein solcher Konflikt vor. Sehr starke Positionierungen, ein sehr harter Konflikt, ein sehr verhärteter Konflikt, so dass ich als Ethiker dann sagen müsste, naja, wo, wenn nicht hier, wäre Ethik gefragt, um noch etwas beizutragen. Die andere Frage ist, ob die Bedingungen dafür erfüllt sind, dass Ethik hier etwas beitragen kann. Und darauf komme ich am Schluss kurz zurück. Mit dieser Vorbemerkung sollte klar sein, was Ethik nicht ist. Ethik ist keine Zensurbehörde. Es gibt ja gelegentlich in der Öffentlichkeit den Eindruck, man müsste die Ethiker fragen, damit die der Gesellschaft sagen, wo es lang geht. Das ist nicht der Fall. Wir helfen bei der Suche, wo es lang gehen kann und vielleicht auch gehen soll. Aber wir sagen nicht, wo es lang geht. Ethik ist keine Sittenpolizei. Sie beurteilt nicht, was moralisch geboten oder verboten ist. Ethik ist keine Moral, sondern eben Reflexion auf Moral, wie ich eben sagte. Und Ethik ist auch keine säkularisierte Moraltheologie. Das sind alles verschiedene Dinge. Jetzt die Frage, was könnte denn mit diesem Verständnis von Ethik hier überhaupt noch gesagt werden? Jetzt ist die Frage, was mache ich hier mit der Maschine? Aha. So, bei der Folie würde ich dann kurz, würde ich gerne ein Weilchen stehen lassen und mit Ihnen durch diese vier Aspekte hindurchgehen. Wo sind denn moralische Konflikte, zu deren Aufklärung und Bewältigung Ethik in diesem Feld der nuklearen Endlagerung etwas beitragen kann? Vermutung natürlich, wenn man so etwas überhaupt macht, Herr Renn hat es auch schon angesprochen, vielleicht liegen die Kontroversen, die Ursprünge für die Kontroversen, nicht im geowissenschaftlichen oder im technologischen Bereich, sondern in den Wertvorstellungen, in dem moralischen Bereich, in der Art und Weise, wie wir uns Menschen sehen, wie wir unsere Zukunft uns vorstellen und wie wir auch unsere Gesellschaft uns vorstellen. Dann, wenn es so wäre, dann müsste man normative Vorstellungen im Hintergrund finden, über die implizit oder explizit gestritten wird. Und dann könnte man seitens der Ethik versuchen, diese Argumentationen zu rekonstruieren, nachzuvollziehen, mit den bekannten Methoden in Verbindung zu bringen, also vielleicht im Sinne von Immanuel Kant, mal mit dem kategorischen Imperativ oder mit anderen Maßnahmen heranzugehen, um zu schauen, wie weit tragen denn diese moralischen Überzeugungen, die hinter den genannten Positionen stehen, und wo kann man vielleicht auch auf neue Ideen kommen, um solche Konflikte zu überwinden. Also erster Punkt, Zumutbarkeit von Belastungen. Wir haben in unserer Gesellschaft ständig damit zu tun, dass wir bestimmten Personengruppen, Personen, Regionen etwas zumuten. Das ist sozusagen ständiges Geschäft des politischen Systems, diese Zumutungen in irgendeiner Weise zu verteilen. Ein Beispiel sind etwa Schadstoffe, da gibt es dann Risikogrenzwerte, die vereinbart werden, deren Einhaltung muss dann überprüft werden und so weiter. Da wird aber über Zumutbarkeiten entschieden, denn es heißt ja dann, unterhalb der Schwelle ist ein Risiko zumutbar. Wir haben eine Menge Erfahrung mit diesen Zumutbarkeiten im Laufe der letzten Jahrzehnte, ja vielleicht sogar Jahrhunderte gewonnen. Und natürlich in Standortfragen entstehen besondere Verteilungsprobleme bei der Zumutbarkeit. Ich möchte jetzt nur auf ein moralisches Problem zu sprechen kommen, das gestern und heute immer wieder auftaucht und wo vielleicht man mit einer ethischen Reflexion etwas bewegen kann. Es geht darum, wenn wir etwas zumuten, dann kompensieren wir auch gelegentlich. Das heißt, denken Sie zum Beispiel an vieles, was im Steuerrecht verankert ist. Da wird dann irgendeine Belastung, die wir als gesellschaftlich irgendwie wertvoll anerkennen, die wird kompensiert durch irgendwelche Steuererleichterungen. Pendlerpauschale ist so ein klassisches Beispiel. Nun wurde gestern und heute hier so wurden Worte verwendet wie abkaufen. Bestechung, das Wort kam auch vor. Die Frage, die sich hier stellt, wo liegt die Grenze zwischen dem, was wir als kompensierbar ansehen und dem, was wir als nicht kompensierbar ansehen? Braunkohletagebau als Beispiel. Es ist natürlich für die großen Energieversorger ein leichtes, den Leuten, die ihre Dörfer räumen müssen, das Geld, den Wert zu erstatten, den sie verlieren, also den Geldwert zu erstatten. Ja, das wird ja auch gemacht. Es ist aber nicht so einfach möglich, den Wert der Heimat zu ersetzen, die ja auch dann verloren geht. Und da ahnt man ein bisschen, man kann nicht sagen, diese Dinge sind kompensierbar oder sie sind nicht kompensierbar. Es kommt auf den Einzelfall an und ich denke, es würde sich lohnen, hier in diesem Kontext Endlager einmal zu überlegen, was wäre in einem solchen Fall, beliebiger Endlagerstandort, ich denke nicht automatisch an Gorleben, was wären hier kompensierbare Zumutungen und wo hört sozusagen der Spaß auf, wo man sagt, hier ist aber nichts mehr kompensierbar durch
Leistungen, zum Beispiel geldlicher Art. Zweiter Punkt, Zukunftsverantwortung. Sie kennen alle den kategorischen Imperativ von Hans Jonas. Handele so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf der Erde. Zukunftsverantwortung als Thema der Ethik ist noch nicht sehr alt. Es ist im Prinzip erst einige Jahrzehnte alt. Hervorgerufen worden natürlich durch die großen technischen Herausforderungen und die Folgeprobleme, die wir haben. Und da ist das Beispiel, über das wir heute hier reden, in der Zeitdimension wohl das Dramatischste. Alle sind sich darin einig, dass Zukunftsverantwortung ein ganz wichtiger Aspekt in der Endlagerfrage ist. Also es gibt gar keinen Dissens hier. Aber wenn man darüber nachdenkt, was heißt das denn, was heißt hier Zukunftsverantwortung übernehmen, dann fängt der Dissens sofort an. Heißt Zukunftsverantwortung zum Beispiel, dass wir den radioaktiven Abfall schnellstens so verbringen müssten, dass wir das Endlager abschließen und sogar seine Existenz vergessen könnten, wie das ja gelegentlich betrieben wird? Oder heißt Zukunftsverantwortung, dass wir die Kontrolle über den radioaktiven Abfall möglichst weitgehend erhalten sollen? Sprich, Rückholbarkeit weitgehend sichern. Ich glaube, dass hier in dem Spektrum zwischen den Extremen absolute Endlagerung, gute Ingenieure sagen, nichts ist absolut, ja, man ist immer nur eine Frage des Aufwandes, okay, geschenkt, aber zwischen diesen Polen absolute Endlagerung mit der Betonung auf End und einer dauernden Rückholbarkeit, dass es hier vielleicht auch noch Zwischenräume zu erkunden gibt, wo auch durchaus unterschiedliche moralische Vorstellungen über das Maß an Zukunftsverantwortung und die Verteilung unserer Verantwortung zwischen uns heute und zukünftigen Generationen zu diskutieren ist und wo vielleicht auch Ethik etwas zur Aufklärung beitragen kann. Dritter Punkt, Verteilungsgerechtigkeit. Standortprobleme jeglicher Art führen immer zu Gewinner- und Verliererproblemen. Und die Verlierer fragen natürlich mit Recht, warum gerade wir? Herr Renn hat es am Beispiel der Müllverbrennungsanlage im Nordschwarzwald erläutert. Gerechtigkeitsfragen sind natürlich ethische Probleme und die führen in dem diskursethischen Modell, das ich verfolge, sehr schnell zu Verfahrensfragen der Partizipation, wie Herr Renn es ja auch schon mehrfach durchgeführt hat, wie es ja auch in Großbritannien nach dem Modell des kooperativen Diskurses von Herrn Renn auch schon im Bereich nukleare Abfälle gemacht worden ist. Also hier ist eine sehr enge Verbindung von diskursethischen Ansätzen und der Verfahrensrationalität zu erkennen. Schließlich die Unsicherheit des Zukunftswissens. Im französischen Fall wurde die Zahl von 300 Jahren genannt, wo man das Ganze sehr gut beobachten solle. Hier für Deutschland wurden jetzt mal 500 Jahre ins Gespräch gebracht. Diese Zeiten sind ja ganz klitzeklein gegenüber den Hunderttausenden oder Millionen Jahren, über die so das Ganze halt irgendwo zu bedenken ist. Wenn Sie aber mal denken, was war vor 500 Jahren? Vor 500 Jahren war Martin Luther noch ein braver Augustinermönch und die Spanier waren gerade dabei, die Reiche der Azteken und Inkas zu zerstören. Also 500 Jahre sind eine für unsere moderne, schnelle Gesellschaft unendlich lange Zeit. Das Wissen über die Gesellschaft, wie sie in einigen hundert Jahren aussieht, da kann man nur spekulieren. Im geologischen Bereich kann man sicher erheblich besser in die Zukunft gucken als im gesellschaftlichen, aber auch da sind der Sicherheit Grenzen gesetzt. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass hier das Fachwissen, das geologische und das technische Fachwissen, insofern dort Unsicherheiten auftreten, bereits in sich eine ethische Dimension hat. Ja, denn sobald die Unsicherheiten da sind, stellt sich uns und den politischen Entscheidungsträgern die Frage, wie gehen wir mit diesen Unsicherheiten um? Man kann hier nicht mehr trennen, das ist der geowissenschaftliche Sachverstand und da kommt dann der Ethiker und der sagt dies und das, sondern die geowissenschaftlichen Wissensbestände haben in sich selbst schon eine ethische Dimension. Und mal ein Beispiel, ich habe gestern Abend Sätze gehört wie, Gorleben ist sicher und Gorleben ist niemals sicher. Beide Sätze basieren, so wie ich das auf die Schnelle verstehen konnte, auf den gleichen empirischen Aussagen in der Erkundungsphase bis 1998, also auf diesem vorläufigen Wissensbestand. Wenn man so unterschiedliche Schlussfolgerungen, konträre Schlussfolgerungen aus dem gleichen empirischen Wissen beziehen kann, dann stellt sich hier natürlich die Frage, woran das liegt. Und da ist für mich eine Aufgabe der Ethik, im Gespräch mit den jeweiligen
Protagonisten zu klären, wo denn diese unterschiedlichen Bewertungen herkommen. Da müssen ja irgendwo normative Kriterien von Sicherheit oder Unsicherheit im Hintergrund sein. Und ich denke, es lohnt sich, hier einmal nachzubohren, sozusagen nicht, wenn jemand sagt, Gorleben ist sicher, dann nicht zu sagen, Sie lügen, sondern zu fragen, wie kommen Sie denn darauf? Erklären Sie mir das doch einmal, ich bin genau der gegenteiligen Meinung. Und so müsste, denke ich, und jetzt komme ich auf den Schluss mit den Anforderungen an den ethischen Diskurs zu sprechen, so müsste dann auch ein ethischer Diskurs letztlich ablaufen. Es gibt von Habermas zum Beispiel schöne Aufstellungen, wie man sich einen ethischen Diskurs vorstellen müsste. Und in einem hochpolitisierten Feld, wie wir es hier haben, hört sich das möglicherweise etwas romantisch an. Die Gewaltfreiheit, gut, die würden wir noch alle akzeptieren. Die Anerkennung der anderen als moralisch autonome Personen. Konfliktregelung durch Argumentation, nicht durch sich gegenseitig die Positionen an den Kopf knallen, sondern dafür zu argumentieren. Habermas hat von dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments gesprochen. Wer würde dem denn trauen in diesem Feld? Wir bräuchten einen Optimismus, dass eine ethische Reflexion überhaupt etwas hilft. Und was heißt helfen? Sie müsste in der Lage sein, die verhärteten Positionen, ja, ich sag's mal ganz deutlich, irgendwo aufzuweichen. Und wer möchte denn seine Position, die ja auf Jahrzehnten Erfahrungen beruht, auf Verwundungen, auf Erlebnissen, die die Identität geprägt haben, wer möchte sich denn eine solche Position aufweichen lassen? Die Transparenz, gut, das ist eine Anforderung an ein solches Verfahren, ganz klar. Es muss gleicher Zugang zu den Informationen für alle Parteien gewährleistet sein. Ja, ich glaube, da sind wir mittlerweile auf gutem Weg, aber das war im Laufe des Prozesses längst nicht immer der Fall. Symmetrie- und Fairnessgebote müssen realisiert werden. Und die Frage ist dann, kann man sich so etwas im Rahmen eines Neuanfangs, wie Ortwin Rennes formuliert hat, vorstellen, dass man sozusagen die Positionierungen, die wir gestern Abend hier in aller Härte und Macht erfahren haben, dass wir die sozusagen einmal ein Weilchen für sich stehen lassen, sozusagen einen Schritt zurücktreten und zu versuchen, die Argumente, die normativen Argumente, die Hintergründe herauszufinden, unter denen wir argumentieren und zu versuchen, dort vielleicht Lösungen zu finden, die wir im Moment noch gar nicht sehen. Da gibt es den schönen Begriff des Diskursrisikos. Der meint, man weiß am Anfang nicht, was hinten rauskommt. Und die meisten von Ihnen haben sehr klare Positionen, wie sie zur Endlagerfrage stehen. Wären Sie denn bereit, sich auf ein solches Risiko einzulassen? Und ich glaube, damit muss ich zum Schluss kommen, was ich mir vorstelle. Und deswegen muss ich doch noch mal eine Folie schnell. Ich habe nämlich einen Habermas-Text von 1963 mitgebracht, der deutlich macht, dass Diskursethik keine Expertenethik ist, dass da nicht die Ethikexperten irgendwo sitzen und sich was überlegen und dann sagen, so muss es sein. Sondern Habermas sagt ganz klar, das, was wir machen, das kann immer nur sozusagen im Gespräch mit den Bürgern erfolgen. Die Aufklärung eines wissenschaftlich instrumentierten politischen Willens. Ja, es geht um den politischen Willen, ordentliche Lösung der Endlagerfrage. Das muss wissenschaftlich beraten werden, ganz klar. Aber, dann sagt er, die Aufklärung eben kann nach Maßgabe rational verbindlicher Diskussion nur aus dem Horizont der miteinander sprechenden Bürger hervorgehen und muss in ihn zurückführen. Ich glaube, da haben wir ganz viel versäumt. Das Zitat ist aus dem Jahre 1963, also man hätte es wissen können. Und ich würde mir wünschen, dass in der Folge dieser Konferenz, dieses Symposiums hier in diesen Tagen ein Diskussionsprozess entsteht, auf dem an ganz vielen Stellen in verschiedenen Konstellationen, in inter- und transdisziplinären Kontexten dieses Gespräch von dem Habermas, nicht bezogen auf die Endlagerfrage, sondern ganz allgemein, schon 1963 gesprochen hat, dass wir dieses vielleicht doch noch in einer geordneten Form heute schaffen mit diesen 40 Jahren Verspätung. Vielen Dank.
Auch sehr herzlich. Ich möchte die Diskussion in die Ethikgruppe verlagern und an dieser Stelle nur Sie einladen nach Lise Dannenberg. Sie haben gesagt, wir sollten den Dialog führen und Sie fragen, ob wir bereit wären, uns der Diskussion zu stellen, unsere Werte in Frage zu stellen. Und wenn Wenn Sie bereit wären, würden wir Sie gerne für einen Workshop, wo die verschiedenen Seiten zusammentreffen und sich mal wirklich nach ihren Werten fragen und danach fragen lassen, wie kommen wir zu unseren Einschätzungen? Wie wäre es mit so einer Einladung? Wie könnten Sie sich?
Habe ich da eine Wahl?
Ganz, ganz herzlichen Dank. Also es gibt zwei Möglichkeiten, einmal mit Ihnen in der Ethikgruppe nachher weiter zu diskutieren, und für die Lise Dannenberger hat er jetzt vor allem diese Einladung angenommen, und die geht auch ganz besonders an beide Seiten in dem Konflikt, und ich freue mich auf seinen Workshop mit Ihnen. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum nächsten Referenten. Ah, da ist er. Ich habe mich schon gefragt, wo der sich wieder versteckt hat. Wir hatten in der Programmkommission schon ewig Schwierigkeiten, Herrn Dalli aufzufinden. Er hatte kein Telefon oder ging nicht ans Telefon, und es war also eine lange Geschichte, so dass ich dachte, das muss doch eine relativ schillernde Persönlichkeit sein, und bei der Vita habe ich das dann auch nochmal bestätigt gefunden. Er ist nämlich nicht wie Sie alle jeden Tag im Büro, sondern seine offizielle Bezeichnung ist im Moment Hausmann, ist das richtig? Also ein Hausmann, ein Vorbild für alle Herren hoffentlich hier im Raum, wenn ich das mal so aus meiner feministischen Seite sagen darf. Und anderes Diskussionsfeld, aber auch an dieser Stelle, wo doch die Bühne sehr männerdominiert war, durfte ich das doch vielleicht nochmal sagen. Dr. Andreas Hoffmann-Dalli war lange und ist uns von daher auch gut bekannt, Leiter von Loccum, von der Evangelischen Akademie Loccum, nein?
Einer der Studienleiter.
Okay, also er stellt sich jetzt selber vor und bitte.
Ja, ich bin trainierter Biologe, habe Biologie aber von vornherein aus breitem gesellschaftlichem, philosophischem, ethischem Interesse studiert, um dann glücklicherweise das machen zu dürfen, was ich immer machen wollte, nämlich in Loccum, just in dem Feld, das Sie so treffend skizziert haben, mich in Tagungsarbeit zu versuchen. Das durfte ich 14 Jahre lang machen. Dazu gehörten auch eine Reihe von Veranstaltungen, die Niederschlag in Dokumentationen gefunden haben. Eine davon zum Streit um Gorleben und eine zu einer Diskussionsveranstaltung mit dem AKM anlässlich des Berichtes 2002. Der Titel dieser Dokumentation war Atommüll und sozialer Friede. Und mit einem Zitat aus dieser Dokumentation möchte ich gerne einsteigen. Vielen Dank also für die Einladung hierher und vielen Dank für das schöne Thema. Warum wurde bisher keine gesellschaftlich akzeptierte Lösung in der Endlagerfrage gefunden? Keine Angst, das ist die einzige Folie dieser Art. Ich habe sie gebracht, damit Sie das Zitat mitlesen können. Der AKN hat diese Kriterien der Sicherheit im Hinblick auf die anzustrebende Operationalisierung des Vorhabens, Zitat, runtergebrochen auf Anwendbarkeit, Michael Seiler. Dementsprechend charakterisierte Seiler das angestrebte Sicherheitsniveau so, Zitat geht weiter, das aus unserer Sicht höchstmögliche Sicherheitsniveau, das man braucht, um garantieren zu können, dass voraussichtlich keine Radioaktivität aus dem Endlager herauskommt, mit all den Unwägbarkeiten, die man bei einer Prognose über 1 Million Jahre hat. Zitat Ende. Unter dieser Maßgabe seien vermutlich mehrere Standorte in Deutschland technisch-geologisch für ein Endlager geeignet, im ersten Untersuchungsschritt vielleicht sogar 20 bis 30. Ende des Zitats Michael Seiler und Ende des Zitats Loccumer Protokoll. Jetzt kommt der Vortrag. Fängt an mit einer Ausgangsüberlegung. Frage, was würde denn eine akzeptable Lösung ausmachen? Erstens, prinzipiell machbar müsste sie sein. Zweitens, sicher. Und drittens, bezahlbar. So banal diese drei Kriterien auch klingen, als so wenig trivial erweisen sie sich bei näherem Hinsehen. Das möchte ich anhand meiner nachfolgenden Thesen 1 bis 3 skizzenhaft erläutern. Ich schaue gleich mal auch noch wieder hinaus. Also es wird nicht bei den Thesen 1 bis 3 bleiben, sondern es werden noch 3 weitere Thesen dazukommen. Aber die ersten drei Thesen beziehen sich jetzt mal auf die drei Kriterien, die zur Akzeptabilität unmittelbar führen würden. Machbarkeit, Sicherheit und Bezahlbarkeit. These 1 zur Frage der Machbarkeit. Am Anfang der Machbarkeit steht die Skepsis. Zur Erläuterung, ein auf dem Papier erbrachter Nachweis der Machbarkeit muss bei neuartigen technischen Großprojekten nicht viel bedeuten. Investitionsruinen wie der schnelle Brüder Superphoenix in Crémalville und der Kugelhaufen-Kernreaktor in Hamm-Untrop zeugen davon. Für unser Thema bedeutet das, selbst wenn in den Auswahlprozess für einen Endlagerstandort keine sachfremden Motive einfließen und wenn alle mögliche Sorgfalt und auf die technischen und geologischen Vorplanungen verwendet wird, verbleibt dennoch ein Risiko, dass empirische Faktoren der Machbarkeit unerwartete Schranken setzen. Es ist darum klug, von vornherein alles, gegebenenfalls auch außerhalb der Fakultäten verfügbare Wissen über mögliche Störfaktoren in die Voruntersuchungen einzubeziehen. Wer dies unterlässt, wird Misstrauen ernten. These 2 zur Frage der Sicherheit. Am Anfang der Sicherheit steht der Risikodiskurs. Bedingt durch die außergewöhnliche technologische und naturwissenschaftliche Komplexität der Problematik lassen sich für die Risikochemie eines nuklearen Endlagers und deren mögliche Pannendynamiken keine vollständigen wissenschaftlichen Modelle entwickeln und somit auch keine absolut verlässlichen Langzeitsimulationen gewinnen. Das heißt, schon für den harten naturwissenschaftlich-technischen Kern der Aufgabe lassen sich keine absoluten, objektiv hieb- und stichfesten Lösungen finden. Stets bleiben sogenannte Restrisiken. Um einiges schwieriger noch wird das Konzipieren solcher Lösungen, wenn man zusätzlich die weiche, vielschichtige Hülle der anthropogenen Faktoren in Betracht zieht, welche in die Entwicklung, den Bau und den Betrieb solcher Anlagen hineinspielen können. Davon haben wir viel gehört. Vor diesem Hintergrund bleibt den involvierten Fachleuten nichts anderes übrig, als im Dialog mit der politischen Öffentlichkeit einen Risikodiskurs zu führen und dabei in Kauf zu nehmen, dass in diesem zumindest zu Beginn auch viele irrational oder sachfremd erscheinende Motive wie Ängste oder Spezialinteressen eingetragen werden. Die Schwierigkeiten beginnen ja schon bei so etwas Einfachem wie der Vermittlung der für die Sicherheitsberechnungen gegriffenen Zahl von 1 Million Jahren. Die Wahl dieses Zeithorizontes ist zwar sachlich gut begründet, aber wer vermag schon, sich eine plastische Vorstellung davon zu verschaffen oder gar ein echtes Verantwortungsgefühl dafür zu entwickeln? Aufgrund der besagten Ermangelung objektiver Primärkriterien wird man es kaum vermeiden können, dass sich in diesem Diskurs, in diesem Risikodiskurs, eine typisch menschliche Sicherheitspsychologie breit macht, die sich in den beiden folgenden Sekundärmaximen niederschlägt. Maxime 1, je weiter entfernt der potenzielle Endlagerstandort, desto besser. Zweite Maxime, je vertrauenerweckender die handelnden Personen, desto besser. Für politische Gremien wie Parlamente übersetzt sich diese zweite Maxime gegebenenfalls in je qualifizierter die Mehrheit, desto besser. Die durch diese beiden subjektiven Maximen gekennzeichnete populäre Sicherheitspsychologie prägt heute spürbar das politische Kräftefeld rund um die Endlagerfrage. Der Weg zu deren Lösung in einem breiten gesellschaftlichen Konsens führt darum notgedrungen über die rechtzeitige objektivierende Aufklärungsarbeit in den Nachbarschaften aller potenziellen Standorte. Hierauf komme ich später in These 4 noch einmal zurück. These 3 zur Frage der Bezahlbarkeit. Die politische Ökonomie der Endlagersuche muss Bestandteil des Risikodiskurses sein. neuartige technische Großprojekte, deren tatsächliche Kosten sich am Ende annähernd im Rahmen der ursprünglich Veranschlagten bewegten, sind eher selten. Von daher kommt die Betrachtung der finanziellen und insbesondere der volkswirtschaftlichen Implikationen von Endlagerprojekten als besonders tückische, gleichwohl unverzichtbare Komponente zu dem in These 2 angesprochenen Risikodiskurs hinzu. Und es wäre leichtfertig anzunehmen, dass die ethische Relevanz dieser ökonomischen Komponente gegenüber der ethischen Relevanz der sozial-ökologischen Komponenten von vornherein als geringer eingestuft werden darf. Denn auch für die politische Ökonomie der Endlagersuche gilt, dass eine Summe Geldes, welche man in ein Vorhaben investiert, nicht zugleich in ein anderes Vorhaben investiert werden kann. Konkret heißt das zum Beispiel, dass uns die Milliarden, welche wir vielleicht überflüssigerweise für eine zusätzliche untertägige Erkundung eines möglichen Endlagerstandortes ausgeben, schmerzlich bei der Finanzierung wertvoller Vorhaben zum Klimaschutz oder zum Schutz kostbarer Biosphärenreservate oder für die bessere Ausstattung von Bildungseinrichtungen fehlen werden. Ebenso könnte es bedeuten, dass uns die Milliarden, die wir womöglich durch die Beteiligung an einer internationalen gemeinschaftlichen Lösung einsparen, just für solche Aufgaben wie die vorgenannten zusätzlich zur Verfügung stehen. Zu teuer oder zu billig? Beide Urteile können leicht den Grund abgeben für das Ausbleiben der gesellschaftlichen Akzeptanz für nicht transparent genug ausgehandelte Lösungskonzepte für die Endlagerfrage. Aufbauend auf die bisher anhand der Thesen 1 bis 3 angesprochenen Sachverhalte, insbesondere eingedenk der erwähnten Hilfsmaxime je weiter weg, desto besser, möchte ich nun in 3 weiteren Thesen, 4 bis 6, noch ein paar weitergehende Betrachtungen über einige gesellschaftliche Gegebenheiten anstellen, welche die Endlagersuche zu einem so schwierigen Unterfangen machen. These 4 zum politischen Kräftefeld. Alle tangierten Interessen müssen unbefangen angesprochen und öffentlich taxiert werden. Bei den betroffenen Interessengruppen findet sich ein weites Spektrum an jeweilig gewinnversprechenden Strategien für das Herangehen an die politische Auseinandersetzung sowie an den geforderten Risikodiskurs. Dieses Spektrum reicht von der Forderung einer sofortigen Beendigung des Betriebs aller Atomkraftwerke als Vorbedingung für den Einstieg in den Suchprozess für ein Endlager auf der Seite der radikalen Atomkraftgegner bis zum stillen Absitzen des gegenwärtigen Moratoriums auf der Seite einiger der Kraftwerkbetreiber. Diese hoffen, so scheint es, unverdrossen auf eine gewandelte politische Großwetterlage, in der ihnen vielleicht doch Gorleben noch ohne weiteren Aufwand in den Schoß fällt oder vielleicht sogar eine noch preisgünstigere Lösung außerhalb Deutschlands. Der große weiße Elefant, der auf dieser Seite im Wohnzimmer steht, über den man jedoch tunlichst nicht spricht, heißt nicht etwa Frankreich oder England. Er heißt Russland. Ein zwar wenig geliebter Partner, der aber doch immer wieder einmal für ein unwiderstehliches, hochprofitables Kooperationsangebot gut ist. Im Gegensatz zu jener Gruppe der derzeitig ruhig Abwartenden müssen sich die Protagonisten, die hier in großer Vielzahl versammelt sind, einer möglichst unverzüglich zu schaffenden, alle denkbare bergbauliche und technische Vorsorge einbegreifenden Lösung im eigenen Lande mit dem Handicap plagen, vorzurechnen, woher das Geld dafür genommen werden soll. Als wäre dieses so skizzierte Spektrum der direkt auf die Endlagersuche bezogenen Interessen noch nicht disparat genug, interferiert mit ihnen zudem noch die nicht weniger heterogene Menge der Akteursinteressen auf dem gegenwärtig besonders umkämpften Feld der Energiepolitik sowie der damit zusammenhängenden Industriepolitik. In dieser Gemengelage kann es kaum gelingen, den Diskurs um die Kriterien für die Standortsuche unvermittelt auf eine saubere, fachliche, von kurzfristigen Partikularen bzw. von parteipolitischen Interessen freie Ebene zu heben. Darum käme es jetzt erst einmal darauf an, alle diese hereinspielenden Interessen zu dechiffrieren und offen darzulegen, um diese dann ideologiefrei zu thematisieren und daraufhin zu evaluieren, welche Berücksichtigung sie in diesem Diskurs bzw. im weiteren Verfahren verdienen. So unübersichtlich aber die Konfliktlinien in diesem Kräftefeld derzeit verlaufen, so gering bleibt bis auf Weiteres die Aussicht, trotz großer Koalition im Bundestag, zu der dauerhaft tragfähigen politischen Verständigung zu gelangen, deren es für die Etablierung einer gesellschaftlich akzeptierten Lösungsprozedur bedürfte. These 5. Zu den gesellschaftlichen Erwartungen und Aussichten im Blick auf die Endlagersuche. Politisches Misstrauen vergisst sich nicht. In breiten Kreisen der Bevölkerung gibt es ein, man möchte fast sagen, von allen Seiten her sauer erworbenes, tiefsitzendes Misstrauen gegen die etablierten politischen Prozeduren sowie gegen die jeweils zuständigen Autoritäten und Entscheidungsträger. Dieses Misstrauen hat sich seit dem Beginn der Konflikte um die Asse, um Gorleben, um Schacht Konrad im politischen Generationenwechsel von Legislatur zu Legislatur tiefer in das soziale Gedächtnis eingegraben. Und es bleibt weder auf die jeweils engagierten, die meiste Zeit relativ klein erscheinenden Personengruppen beschränkt, noch auf die regionalen Schauplätze. Sobald es darauf ankommt, ist Gorleben überall. These 6. Zu den Aufgaben und Möglichkeiten des Staates. Kein Zurück hinter die Erkenntnisgewinne des AKN. Im Hinblick auf eine adäquate, das heißt der kolossalen sozial-ökologischen Dimension und der inhärenten Komplexität der Thematik angemessene Institutionalisierung des Verfahrens der Entscheidungsfindung bei der Endlagersuche ist der Staat bisher immer noch deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben. Allerdings markiert auf dem Weg zu diesem Ziel der Bericht des AKN vom Dezember 2002 mit seinen überwiegend noch uneingelösten Empfehlungen immer noch einen vielversprechenden Stand. Diese Auffassung teile ich mit Professor Renn. Hinter diesen zurückzusteigen, bedürfte es der Politik schon sehr überzeugender neuer Argumente, wenn sie nicht Gefahr laufen will, das in der Gesellschaft angesammelte Misstrauen um ein weiteres Kapitel zu bereichern. Zu bedenken wäre indessen, eine aktive kritische Auseinandersetzung mit den beiden politischen Vorgaben zu gestatten, also diesem Gremium, eine aktive kritische Auseinandersetzung mit den beiden politischen Vorgaben zu gestatten, welche, wie manche meinen, den Wert seiner bisherigen Erkenntnisgewinne in unnötiger Weise schmälern. Das war die Festlegung auf ein gemeinsames Endlager für hoch- und mittelradioaktive Abfälle und insbesondere die Festlegung auf einen Standort innerhalb Deutschlands. Also ich plädiere dafür, das nochmal für dieses Gremium aufmachen. Die sollen sich damit selber mal befassen. Ich möchte dafür sehen, dass auch das kritisch in allen Aspekten durchleuchtet wird, ob das eine vernünftige Vorgabe ist. Ausblick. Mediation als Chance. Wenn man so will, handelt es sich bei der Endlagerfrage um eine Mediationsaufgabe mit den denkbar höchsten Anforderungen. Dies impliziert, dass es über die mehr oder weniger abstrakten Diskursformen hinaus, in welchen alle die wissenschaftlichen Erfordernisse und legitimen Interessen der gesellschaftlichen Akteure zur Geltung gebracht werden müssen, eine weitere Chance zu bedenken gilt. Diese könnte gegeben sein mit einer politischen Figur als Mentorin des Verfahrens, die als Persönlichkeit das an Vertrauenswürdigkeit verkörpert, was den bisher involvierten Gremien und Institutionen zu erwerben leider nicht vergönnt war. Fazit. Dass in Deutschland bisher keine tragfähige Entscheidung in der Endlagerfrage getroffen werden konnte, ist zunächst Ausdruck der funktionierenden Demokratie und als solcher noch kein Verhängnis. Problematisch ist allerdings, dass sich die zuständigen staatlichen Akteure sowohl untereinander als auch in der Auseinandersetzung mit den übrigen Protagonisten des festgefahrenen Streits um Gorleben bisher nicht auf eine verbindliche Prozedur zu verständigen vermochten, durch welche die fachlichen Kontroversen zu klären, das politische Patt zu überwinden und eine für die Allgemeinheit akzeptable Lösung zu erarbeiten wäre. Offenbar erscheint es einem Teil der Akteure, und zwar durchaus maßgeblicher Akteure, derzeit sogar als klug, passiv zu bleiben und darauf zu setzen, dass sich über kurz oder lang eine günstige Gelegenheit für eine weniger umstrittene, vermutlich internationale Lösung eröffnet. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Ich denke, dass wir das auch in den Arbeitsgruppen, besonders glaube ich in der Arbeitsgruppe 6, Entscheidungsblockaden, ich weiß nicht, ob Sie es geplant haben, also dann bitte ich diejenigen, die jetzt nicht in die Arbeitsgruppe 6 gehen, um dort das Thema weiter zu vertiefen und noch Fragen haben, die jetzt bitte noch kurz zu stellen, damit wir dann in die Arbeitsgruppen gehen können. Dieter, bitte.
Dieter Metzg aus Schleswig-Holstein. Mediation, das ist natürlich eine sehr spannende Geschichte. Sie sagten, man muss den Mediator hin, der auch allgemeines Vertrauen genießt. Ich habe eine Aussage einer sehr hochgestellten Persönlichkeit dieser Bundesrepublik Deutschland in Erinnerung, und da gehe ich auch, mache ich auch einen Bogen zu Ihrer Aussage der Kosten dieser ganzen Verfahren. Die sagte, wir haben in Gorleben 1,5 Milliarden verbaut. Ich habe keine Lust mehr, noch weiter Geld auszugeben. Ist das die Grundlage für eine Mediation? Unter den Bedingungen, dass gerade mal eben 500 Milliarden zur Stützung von zusammenbrechenden Banken ausgegeben worden sind, 5 Milliarden für die Hypo-Estate und so weiter. Ich brauche das nicht im Detail zu vertiefen. Und auf der anderen Seite die Atomindustrie 35 Milliarden steuerfrei als Rücklagen für die Entsorgung hat. Da hat also auch die Bundeskanzlerin keine Lust mehr, 1,5 Milliarden, die schon in Salz vergraben sind, nochmal zu aufzustocken. Andererseits werden immer wieder Millionen ausgegeben, zum Beispiel für den nächsten Kastner-Transport ins Wendland. Ist das also die Ausgangsbedingung, mit der Menschen aus einer Region, die mit dem Endlager konfrontiert ist, einfach leben müssen? Wo ist da die Möglichkeit eines Ansatzes? Wer soll da Mediator sein?
Das wäre die Frage an Sie. Die Frage, ob unsere Bundeskanzlerin die Person sein könnte, ist das so zu verstehen, die gesuchte Idealfigur?
Diese Frage würde ich gerne in dieses Gremium hier zurückspielen. Wem vertrauen Sie denn?
Ja, da sind wir an einem ganz, ganz entscheidenden Punkt, den können wir sicherlich jetzt nicht lösen. Graf Bernstorff neben mir hat sich eben gefreut, als das Wort Mediation hier auf dem hier oben erschien, weil seit langer Zeit das für Gorleben ein angedachter Weg ist, den er vorhat zu unterstützen. Das wird auch Thema in dieser Arbeitsgruppe Entscheidungsblockaden sein, das ist richtig. Graf Bernstorff geht auch mit in die Arbeitsgruppe, ich gehe damit auch rein, wir sind im Goethesaal. Vielleicht könnten Sie jetzt mal einblenden, wo die anderen Arbeitsgruppen ist schon da. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Wir sehen uns gleich im Goethesaal und die anderen können bitte ihre Zuordnung selbst vornehmen. Wie, Herr Hocke, wie lange machen wir jetzt Pause? Wann beginnt? 15 Minuten, also 5 Minuten.